Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Abhängigkeiten reduzieren und neue Partner finden. Das ist derzeit die Devise in der europäischen Wirtschaftspolitik. Vor diesem Hintergrund klingt es nachvollziehbar, wenn sich die Europäische Union bemüht, ein Freihandelsabkommen mit Australien abzuschließen. Doch zumindest vorerst wird daraus nichts. Bei Gesprächen am Rande des G7-Treffens am Wochenende in Japan hatten viele auf einen Durchbruch gehofft. Stattdessen teilte der australische Handelsminister gestern mit, wir haben keine Fortschritte erzielt. Was bedeutet das nun? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jürgen Mattis gesprochen. Er beschäftigt sich beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln mit internationaler Wirtschaftspolitik. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie wichtig ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien denn überhaupt wäre.
Ja, es wäre mit Sicherheit ein ganz wichtiges Signal gewesen, mit einem neuen Partner, einem, wie man so schön sagt, like-minded Partner, gleichgesinnten Partner, in den neuen, schwieriger gewordenen geopolitischen Umfeld ein positives Ergebnis, ein neues Abkommen zu schließen. Und natürlich geht es dabei auch um mehr Freihandel. Aber es hat natürlich auch eine Symbolwirkung. Und die kriegen wir jetzt offenbar erstmal nicht.
Was überwiegt denn da, dass die Symbolwirkung oder tatsächlich der zusätzliche Freihandel, der da geschaffen werden würde?
Für Australien geht es insbesondere darum, mehr Zugang zum EU-Markt zu kriegen. Also hier zur Landwirtschaft letztlich vor allem Schaf- und Rindfleisch in stärkerem Maße exportieren zu können. Da waren sie offenbar nicht zufrieden mit den Angeboten, die die EU gemacht haben. Die EU ihrerseits will natürlich auch versuchen, mehr von den Gütern, wo sie gut ist, also insbesondere halt Industriegüter zu exportieren. Da gibt es auf beiden Seiten noch Restriktionen. Bei uns sind die Restriktionen, die Handelshemmnisse im Agrarbereich sicherlich deutlich höher. Und die EU ist natürlich immer etwas zurückhaltend da. Wir wollen auf der anderen Seite von Australien auch besseren Zugang zu kritischen Rohstoffen, kritischen Mineralien. Das wurde auch damit verhandelt, aber möglicherweise lässt sich das auch separat verhandeln. Das ist jetzt die große spannende Frage, die die nächsten Monate wahrscheinlich bestimmen wird.
Sie haben das jetzt schon umrissen. Was kann denn die Europäische Union einem Land wie Australien in solchen Verhandlungen anbieten?
Ja, es geht vor allem darum, dass wir hier unseren Agrarmarkt stärker öffnen. Und das, was jetzt offenbar passiert ist, ist, dass die Verhandlungen gescheitert sind am gegenseitigen Widerstand der Landwirtschaftslobbys in beiden Staaten. Die scheint vor allem, also so ganz klar sehen wir nicht, weil es gegenseitige Schuldzuweisungen gibt, die das halt in diesen Fällen üblich ist, aber es scheint so zu sein, dass die australische Agrarlobby glaubte, mehr Zugang zum EU-Markt, also niedrigere Zölle, höhere Importquoten, rausschlagen zu können und der Regierung mitgegeben hatte, sie sollte das Abkommen auf der Basis nicht abschließen. Und daran hat sich die australische Regierung offenbar gehalten. Also das ist schon ein Problem, wenn wir in geopolitisch schwierigeren Zeiten am Ende nach der Nase der Agrarlobbys tanzen. So sollte das, glaube ich, nicht sein.
Wenn wir jetzt mal speziell auf Deutschland schauen, was würde so ein Freihandelsabkommen mit Australien speziell für Deutschland bedeuten?
Ja, auch wir würden sicherlich besseren Zugang für unsere Maschinenbauprodukte, für unsere Elektroerzeugnisse, für all die Bereiche, in denen wir gut sind, in Australien kriegen. Allerdings sind die Zölle im Industriewarenbereich da ohnehin nicht so riesenhoch. Also deswegen, sagen wir mal, ist es was anderes, als wenn die EU mit Brasilien oder mit Indonesien verhandeln würde. Dort sind die Zölle sehr viel höher. Da wäre der Gewinn durch die Zollsenkung im Rahmen eines Freihandelsabkommens ungleich höher. Deswegen, sagen wir mal, sprach ich am Anfang auch davon, dass wir doch viel auch einen Symbolcharakter letztlich darin haben. Die große Frage wird eben sein, wie sieht das aus mit dem Zugang zu den kritischen Mineralien, zu Lithium? Wir wissen, dass in Australien ja sehr viel Rohstoffe liegen. Wird es jetzt die Möglichkeit geben, unabhängig von diesem Freihandelsabkommen, da Partnerschaften, Rohstoffpartnerschaften zu schmieden, das wird sich zeigen müssen. Ich halte es aber für möglich, dass das geht.
Glauben Sie denn, dass das Freihandelsabkommen jetzt wirklich komplett gescheitert ist oder dass man da irgendwann doch nochmal zueinander findet zwischen der Europäischen Union und Australien?
Also es ist sicherlich nicht komplett gescheitert. Allerdings stehen im nächsten Jahr bei uns Wahlen, an dem übernächsten Jahr offenbar in Australien die Wahlen. An den Wahljahren ist es immer schwierig mit solchen Verhandlungen. Deswegen, wenn man jetzt hier nicht plötzlich doch noch ganz schnell die Kurve kriegt, dann dürfte das möglicherweise erstmal ein paar Jahre liegen, dieses Abkommen. Und vielleicht im allerbesten Fall ist es jetzt ein Verhandlungspoker gewesen, wo die australische Seite quasi mehr oder weniger gesagt hat, so auf der Basis wollen wir nicht. weil sie glauben, dass die EU so stark abhängig ist von den kritischen Mineralien in Australien, dass die EU mehr Zugeständnisse machen würde. Ja, von daher, wenn sich jetzt die EU oder beide Seiten dann weiter hart zeigen, dann wird das Abkommen erstmal liegen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man kurzfristig noch die Kurve kriegt, aber das halte ich im Moment jetzt nicht für besonders wahrscheinlich, so wie die Äußerungen der Politiker waren.
Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zum vorerst gescheiterten Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien.